Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Q&A. Wir beantworten eure Fragen.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil. Maxi,
ey. Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in einer neuen Folge des Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk. Mir gegenüber sitzen meine wunderbaren, reizenden Co-Hosts. Einmal aus Berlin, der tolle Maximilian Rabe, und aus dem schönen Vienna, Kona Maus.
Vienna calling.
Wow. Freunde, geil. Was geht ab?
Ja, wir sitzen hier in einer wieder etwas verkleinerten Runde. Ein bisschen privatsphäriger heute aufgestellt, aber genauso soll das sein. Wir wollen diesen wunderschönen, sehr heißen Tag nutzen und den kurzen temporären Blick auf Maxis Nippel, um eine kleine Q&A-Folge für euch aufzunehmen. Der liebe Kona hat vor 2 Tagen, gestern, ich weiß es nicht mehr, irgendwann auf jeden Fall mal eine kleine Fragerunde gestartet und hier etwas zusammengetragen, und wir werden uns heute da durcharbeiten. Aber bevor wir anfangen, erstmal kurzes Status-Update von allen. Wie läuft's so im Life, in der Midlife-Crisis?
Kona, wir machen jetzt nur positive Sachen. Nur positive.
Oh, ach so.
Hab Bench-PA gedrückt.
Nur Positives, okay.
Okay. Cool, ist fertig.
Ich, ja. Also ich habe auf jeden Fall ein Q&A gemacht. Okay, was Positives. Positiv ist, dass meine Hüftschmerzen etwas weniger werden und Beuge wieder konstanter wird und ich wieder Gefühl habe, dass ich meine Beine in der Beuge benutzen kann. Das ist gut.
Das ist sehr gut.
Und das weitere Positive ist, dass bald Herbst ist und es keine 400.000 Grad mehr hat in Wien. Wow!
Das ist sehr positiv, ja.
Ich dachte nie, dass ich mich darüber freuen kann. Ja, das sind so mal die positiven Sachen, die bei mir passieren. Falk, was passiert Positives in deinem wunderschönen Leben?
Ja, ich war letztes Wochenende auf Kurzurlaub in Thüringen und habe mich da ein bisschen von der Zivilisation abgekapselt, mehr oder weniger. Also wir haben... Geil. Den Geburtstag meines Dads gefeiert und waren dazu in der Senfmühle in Klein-Hettstedt, haben da den Nicht-Empfang genossen. Was denn?
Senf.
Senf, übelst geil.
Hast du was mitgebracht?
Machen wir ein Senf-Ranking irgendwann mal.
Machen wir in Berlin dann, ja.
Ja, ansonsten waren wir da auch zweimal in Erfurt, haben mit dem Bundestrainer trainiert. Isa hat mal Equipped Bankdrücken ausprobiert.
Stimmt, ja.
Oha. Wie war's?
Das war echt eine Experience. Erstens halt wirklich krass. Ne? Also ich finde, man unterschätzt, also ich bin dazu geneigt, Equipped sehr zu unterschätzen, weil ich mir denke, okay, das ist ja auch nur Materialschlacht. Ne? Man zieht sich halt ein Hemd an zum Bankdrücken und dann drückt man automatisch mehr. Und das ist schon richtig. Also du drückst natürlich mehr, aber die, also das ist wesentlich technischer in dem Sinne, dass du dich wirklich sehr auf das Equipment einlassen musst. Also du kannst halt nicht direkt irgendwas ändern und hast davon einen positiven Übertrag, sondern du musst wirklich ganz, ganz feinfühlig sein und dich in eine sinnvolle Bewegungskurve reinarbeiten, die sowohl für dich als auch für das Equipment, was du trägst, sinnvoll ist. Und du brauchst halt wirklich eine harte Schmerztoleranz. Also es ist wirklich ekelhaft. Also ich habe es nicht gemacht.
Hast du eins angehabt?
Nee. Ich habe es nicht gemacht, aber es ist, also man sieht es ja immer, wenn man so Equip-Leuten folgt, ja, die haben ja so rote Striem, und man denkt sich so, okay, das sind halt auch wirklich krasse Dudes, ne? Na klar, wenn du so 300 Kilo auf der Bank drückst mit einem Hemd, dann muss ja irgendwas passieren. So. Bei Isa war es dann aber so, die hat das Hemd angehabt, hat halt so ein paar Reps versucht zu drücken. Ja, wir haben uns das halt, also.
Mit 300,
klar. Haben uns da so ein bisschen hochgearbeitet, dann auf 132,5 oder so. Die hat es nicht gedrückt, aber halt wenigstens zur Brust runterbekommen.
Auf wie viel?
132,5.
Okay, saftig.
Ja. Und hat halt vorher dann. Ja, das ist halt das Ding. Ne? Du kommst halt mit dem Gewicht nicht runter. Also selbst wenn du das dann ruderst, du kommst halt einfach nicht nach unten.
Ja.
Wirklich krass.
Ich finde es aber, ey, es ist doch wirklich, dass dann auch natürlich immer alle erstmal versuchen, mehr. Also du musst ja wahrscheinlich auch mehr machen,
musst,
um es überhaupt, damit es überhaupt funktioniert. Aber es ist halt irgendwie so lustig, ne, dass man denkt, so auf Kaderebene, ja, ne, macht keine Scheiße, ihr seid professionelle Athleten, kein random Max-Out zwischendurch machen. Und der Quint ist da irgendwie so gefühlt das Krankeste, was du dann eigentlich machen kannst, oder?
Bitte Max-Out.
Ich weiß nicht, wie schlimm da die Verletzungsrisiko ist. Ich schätze mal eigentlich höher, ne? Aber vielleicht.
Ja, an dem Tag war auch die, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, Selina, die auch im Kader ist, auch im Equipped-Kader. Und die hat sich im, wann war das, April, auf der Equipped-DM beide Unterarme gebrochen, bei der Beuge. Einfach, also
stabil.
Ja, Verletzungsrisiko dann schon verhältnismäßig hoch im Vergleich zu Raw, würde ich sagen. Aber it is what it is.
Equipped auf jeden Fall eine eigene Sportart, die wir hier gar nicht judgen oder coachen, ja, oder
ja,
vercoachen
kann man,
wollen.
Kann man so sagen.
Was ich dazu sagen muss, also ne, für alle Leute, die das auf Spotify hören, ist natürlich sehr schade, denn wir brauchen wirklich mal einen Videopodcast. Man sieht einfach drei Bären vor Mikrofonen gerade, oberkörperfrei.
So wie sie der Gott geschaffen
das hat. Das ist wirklich gerade ein cooler Anblick. Ja, auf jeden Fall habe ich ja ein Q&A gestartet und normalerweise haben wir eigentlich immer so ein, zwei, drei coole Themen, die wir dann abarbeiten können und machen dann immer noch ein kleines Q&A, vielleicht mal am Ende, wenn wir coole Fragen haben, die man so schnell abhaken kann. Aber tatsächlich sind echt viele Fragen reingekommen von sehr vielen
Leuten. Und auch Leuten. Welche, die tauglich sind, ein bisschen ausführlicher bequatscht zu werden, ne?
Richtig, also es waren auch sehr viele Quatschfragen dabei. Derjenige, der sich das gerade anhört, schmunzelt, ich weiß es. Aber eben auch sehr coole und auch ein paar Fragen, wo wir eben ja wirklich auch ein bisschen genauer drauf eingehen können. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Das fand ich eine tatsächlich interessante Frage. Wer von euch drei hat am meisten Talent im Powerlifting? Da muss man natürlich dann so ein bisschen sagen, ja, was ist Talent? Also wodurch definiert sich Talent und sonst was? Aber jetzt einfach erstmal so gesagt, wer von uns drei hat am meisten Talent? Falk.
Also, ich saß vorhin im Auto und habe mir die Frage so durchgelesen und mein erster Impuls war so, ja, keiner.
Ja.
weil wir alle irgendwie schon, also ja, ich habe so das Gefühl, wenn ich unsere Gespräche so Revue passieren lasse, dass wir alle schon viel Arbeit da reinstecken und nicht so sehr die Naturals dafür sind für alles. Also wir müssen uns schon ziemlich genau überlegen, was wir in den verschiedenen Lifts machen. Und klar hat jeder so seinen besseren Lift unter den dreien, was bei euch beiden, würde ich sagen, eher Heben ist und bei mir eher Bank. Und ja, für den Rest muss halt auch wirklich einfach viel gearbeitet werden. Also und wir müssen auch sehr feinfühlig sein und auf unsere Körper hören, weil wir doch tatsächlich relativ verletzungsanfällig sind. Ja, sind sensible Jungs.
Wir sind wirklich sensible Männer.
Wir sind eher so emotionale Typen.
Ich würde vorschlagen, wir hauen jetzt erstmal unseren Guest raus, vielleicht nur so ganz kurz begründet. Und dann können wir ja mal Punkt für Punkt durchgehen, was sind so Sachen, die Talent ausmachen. Und dann für jede einzelne Sache judgen wir dann, wer da der Beste ist, und dann können wir am Ende nochmal Revue passieren lassen, ob wir unsere Meinung geändert haben.
Das ist auch ganz gut, glaube ich, für jeden Zuhörer, um sich selber mal vielleicht ein bisschen so eine kleine roten Faden irgendwie zu geben.
Und gar nicht, wer das schon am meisten genutzt hat, sondern nur, wer am meisten Grundtalente hat, sagen wir.
Ja.
Gegebenes, gottgegebenes Talent.
Würde ich ablehnen an der Stelle, aber
okay.
Ich weiß, was du meinst.
Finde ich gut.
Hey,
Gut. Hat ihr da seine Reihenfolge schon?
Ich habe Kona auf 1. Richtig.
Okay.
Achso, ja gut. Soll ich schon begründen? Nee.
Vielleicht nur ein paar Sätzen.
Er hat 300 aber schon gehoben. Mehrfach.
Ja? Ich habe Falk, weil er hat 200 gedrückt.
Sehr gut.
Maxi so, ich habe mich selber.
Ich habe auch Kona.
Okay.
Und dann habe ich mich und dann Falk. Obwohl Falk besser ist. Bis jetzt als ich. Also der hat einfach mehr draus gemacht, würde ich bis jetzt sagen.
Okay. Interessante, okay, ist schon mal eine, also ne, man sieht es auf jeden Fall, eine interessante Frage hier. Also da muss ich auch wirklich ehrlich sein. Ich setze mich selber auf die 1.
Arroganter Bastard.
muss aber sagen, ich hätte jetzt Falk und dann Maxi genommen, aber nur aus dem Grund, weil Falk einfach natürlich schon mal was gebeugt und gedrückt hat, was schon sehr stabil war. Deswegen bin ich da so ein bisschen biased in die Richtung einfach.
Was war das Schwerste, was du gebeugt hast, Falk?
Im Training?
Ja, von mir aus.
277,5.
Ui. Mit wie viel Körpergewicht?
118.
160 Dots wären das. Nicht schlecht. 15 Dots mehr oder so wären das als die 200 mit 74.
Ja.
Wir können ja mal anfangen so mit Hebeln. Das ist ja, glaube ich, eines der Sachen, an die man als erstes denkt. Und was mir da sofort eingefallen ist, um das mal zu darzustellen, wie krass der Einfluss ist, ist einfach, wenn man sich Paralympics-Athleten anguckt und da einfach im Bereich so Kleinwüchsige, die halt mit, weiß ich nicht, 50 Kilo Körpergewicht, da gibt es, glaube ich, einen, die über 200 beugen, weil die einfach so einen kurzen Weg haben und so kurze Oberschenkel. Und das verdeutlicht, glaube ich, wie viel das ausmacht, wenn man, ja, weiß ich nicht, kurze Oberschenkel hat, lange Arme hat. Da gibt es ja auch im Paralympics ein paar Leute, die halt, ich sag jetzt mal, im Durchschnitt echt übertrieben lange Arme haben. Und die können dann einfach von den Dots her so unmenschliche Zahlen heben.
Da muss ich kurz ein kleines Beispiel nennen an der Stelle. Auf Instagram, Jim_Gimli, den kann sich jeder mal anschauen. Das ist ein 53 Kilo IPF-Lifter. Der startet jetzt auch gerade in Malta. Der ist auch kleinwüchsig und hat irgendwie schon, glaube ich, 2,20 gebeugt oder 2,15 gebeugt. Da sieht man mal ganz gut, was Maxi meint, verbildlicht.
Ja, und ich denke, das macht einfach so unglaublich viel aus. Also ich find Powerlifting ist dann noch ein bisschen besser als im Bodybuilding. Aber ja, da können wir gleich beim nächsten bei Muskeln drauf. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, bei Hebeln. Ich habe gehört, Falk, als du Conan in Real Life gesehen hast, da wurde auch erstmal, gab es ein kleines Aha-Erlebnis.
Ja, ja, also ich weiß nicht, ob ich hatte zumindest für mich den Eindruck, dass auf Instagram nicht so rüberkommt. Und wir haben ja jetzt ein paar Tage zusammen verbracht und ich habe dich halt aus verschiedenen Perspektiven gesehen und wie du halt auch verschiedene Dinge gemacht hast, so einfach Alltagsaktivitäten wie irgendwo hinlaufen. Kona ist halt Real Talk, einfach ein menschlicher Affe. Es ist wirklich wild. Der Typ steht gerade. Ey, wirklich, Kona ist the human selfie stick. Wir haben wirklich, wir haben dann ein Foto gemacht und wir haben Kona einfach irgendwo hingestellt, haben gesagt, hier nimm mal das Handy in die Hand, mach mal ein Selfie und da passen halt 10 Leute drauf. So, weil der Arm einfach so weit weg ist. Ist fürs Heben halt ultra krass und wie allen bekannt ist, wird das meiste total überbeugen und heben generiert, ist natürlich dann sehr, sehr vorteilhaft für den Total-Bild, für das Subtotal natürlich super scheiße. Aber ja, man sieht halt, dass, also ich finde deine Beuge sehr, sehr gut, auch wenn die schon recht vorgelehnt ist, aber das ist ja erstmal nicht unbedingt was Negatives. Und ich finde, dein Heben ist halt, ja, ist halt Textbook. So, du kannst einfach jetzt, also es ist halt super wild, ja. Ich struggle gerade so mit 220 für Triples rum, weil ich immer wieder meine Hebetechnik resetten muss, beziehungsweise immer irgendwas ändere und das hat so einen krassen negativen Impact erstmal auf mein Heben, dass ich da sehr, sehr viel drum aufbauen muss. Und ich glaube, bei Kona, du warst jetzt wie lang? 5, 6, 7 Wochen nicht im Training mal eine Zeit lang? Kommst wieder?
Ja, nur so immer mal und immer mal wieder nicht. Und dann wieder Antibiotika-Pause.
Kommst wieder, legst dir halt 2,10 auf, rotzt die weg, als wäre es halt eine empty bar. Machst die Woche später 2,40 für Triples, machst dann die Woche später 2,60 für Triples. Und ja, don't matter. So, es ist halt egal. Es ist halt krass. Ja, und das ist das, was ich zum Beispiel als Talent werten würde. So, dass du immer die Fähigkeit hast, zum einen diese Bewegungskompetenz beizubehalten und aber auch diese Belastungskompetenz beizubehalten. Finde ich brutal.
Es ist ja nicht nur, dass du weniger Weg hast, du musst ja dann auch mehr Volumen einfach anhäufen durch den kürzeren Weg. Aber du kannst halt viel einfacher machen und mit viel höheren Gewichten, einfach weil du durch die langen Hebel halt nie in so eine krasse Vorlage gerätst, ne? Also ich würde jetzt auch sagen, ich weiß nicht, wo dein Lockout ist. Guck mal, ich habe hier mal ein schönes Bild von hinten, wo man sieht, Bei mir kann man, wenn ich im Lockout stehe, quasi zwischen den Beinen noch über die Stange drüber gucken. Bei Kona wird es wahrscheinlich noch tiefer sein. Der wird es wahrscheinlich schon irgendwo an den Knien balancieren. Hat natürlich auch damit zu tun, wie weit man halt die Hüfte öffnen kann beim Sumo und sich noch gut fühlt und Kraft generieren kann. Also klar könnte ich jetzt zum Beispiel auch viel breiter stehen, hätte aber viel weniger Kraft bei anderen, die haben einfach eine andere Hüftanatomie. Ja, und Falk, würde ich sagen, bildet da das Schlusslicht. Ich weiß nicht, beim Lockout, wo du da die Hantel hast. Ja, ich sehe es gerade. Kona zeigt jetzt gerade ein Bild, das ist nochmal ein bisschen tiefer.
Der ist wirklich einfach so am Mediales unten. So.
Falk, siehst du halt die von hinten das Mittelnörling nicht mehr, ne? Wenn du die hochgehoben hast, die ist quasi überm Schritt.
Ja, die ist halt so, was weiß ich, eine halbe Handbreit unterm Sack einfach.
Also ich muss zum Beispiel da sagen, zum Thema, weil du gesagt hast, Hüftöffnung und was auch immer. Ich glaube, ich hätte noch natürlich viel weniger Weg, wenn ich breiter stehen würde. Und ich könnte auch sicher noch aufrechter starten. Ich filme natürlich für mich immer aus Winkeln, wo es sehr gut aussieht, wo ich halt einfach natürlich aber auch das meiste sehe für mich und Coach. Aber da fällt auch auf, wenn ich mal zum Beispiel so von, ich sag mal so eine Art 45-Grad-Winkel von der Seite filme, ich bin nicht super aufrecht, wenn ich starte. Also ich starte immer noch mit eigentlich sehr viel Hinge, würde ich schon sagen. Also da gibt's auf jeden Fall Leute, die starten viel, viel, viel aufrechter. Und das ist bei mir aber nicht so. Es sieht auf Instagram vielleicht manchmal ein bisschen danach aus, einfach dem Kamerawinkel halt geschuldet. Ja, zum Beispiel Max, die zeigt gerade ein Bild. Du bist sehr aufrecht zum Beispiel. Mhm. Das ist schon ordentlich aufrecht. Ich habe schon das Gefühl, dass ich viel mehr Kraft produzieren kann mit mehr Hinge, mit einer höheren Hüftposition und wenn ich mich nicht so tief reinsetze und dadurch nicht so aufrecht bin, weil ich dann einfach die hintere Kette viel, viel stärker nutzen kann.
Ja, du hast auch wirklich einfach thick booty und thick back.
Also, Agabunda.
Agabunda. Ja, es ist halt, he's built for that shit. Wirklich krass.
Ich meine, da kann man halt auch dran arbeiten, ne? Versuchen auf Sumo mal umzusteigen, enger greifen mitunter, aber das muss man halt alles auch gucken, ob man das gebacken kriegt.
Chirurgischen Eingriff im Sinne der Armverlängerung durchführen lassen zum Beispiel.
Das zum Beispiel auch.
Ja.
So, aber dann drehen wir mal das Ganze und gucken uns mal die Bank an, würde ich sagen.
Ja, bei der Bank ist natürlich dann so die Sache, ne? Da habe ich natürlich schon recht viel Weg. Also da muss ich auch ehrlich sagen, also es wird besser. Ich glaube, es könnte mich noch schlimmer treffen, so wenn ich jetzt mal hier vergleiche. Hier ist kurz ein Foto von meinem maximalen Arch. Also
Junge, ich wollte eben sagen, bist du das?
Ach du Scheiße. Das ist halt schon jetzt nicht schlecht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel immer die Videos vergleiche, die Falk zum Beispiel in die Story packt oder sowas, wo er bankt, da denke ich mir halt, Alter, das ist halt wirklich die Hälfte von dem, was ich an Weg zurücklege. Ist schon krass auf jeden Fall.
Wenn es hochkommt.
Ja. Das zu sehen im direkten Vergleich.
Da auf jeden Fall hat Falk halt eine super kurze Range of Motion, was aber auch zusammenhängt, dass er flexibel genug war oder die richtigen Sachen gemacht hat, dass er halt in eine extrem gute Brücke kommt. Ich meine, ich hatte von Anfang an auch keine schlechte Brücke, aber die hat sich bei mir auch nochmal sehr stark verbessert. Bin jetzt auch so an der Mitte der Tieferegelung. Kona halt, lange Arme, kleine Brücke, der hat da am meisten zu kämpfen.
Keine
Brücke. Also ich habe wirklich viel probiert mit Brücke und Mobility, dies, das. Ich kann aus meinem Leg Drive nicht viel mehr rausholen, weil ich finde, Leg Drive ist der größte Impact auf Brücke, auch auf langfristiges Brückenbauen. Aber
da spricht der Architekt.
Ich denke, ich kann vielleicht hole ich irgendwann nochmal in meiner Lifting-Karriere einen Zentimeter insgesamt raus. Aber ganz ehrlich, ne, auf einen Zentimeter kommt es natürlich nicht drauf an.
Ah, und wie es auf die Zentimeter ankommt.
Bei den Dimensionen, von denen wir reden. es stimmt ja wirklich, ne? Wenn du schon lange Arme hast und dann halt, weiß ich nicht, 2-3 Zentimeter rausholst, dann macht das prozentual natürlich nicht so viel aus. Wenn du jetzt generell schon wenig Weg hast und dann holst du nochmal 2 raus, dann macht das halt riesig viel aus.
Klar.
Und ja, kommen wir noch zur Beuge von den Hebeln. Wer ist da am besten, da würde ich mich fast sogar am besten von den Hebeln aufstellen.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Safe, auf jeden Fall.
Hätte ich auch gesagt.
Und genau, Falk bildet da wirklich das traurige Schlusslicht und das ist eher sogar ein Kompliment, weil das will ich nochmal sagen. Für mich, ich finde das immer so, du hast Talent, ist das beschissenste Kompliment, was man machen kann. Was ja eigentlich nur heißt, du könntest richtig krass sein.
Wieso schläft Kona jetzt eigentlich das Gesicht ein? Was los?
Du hast nichts gemacht, aber bist halt trotzdem krass. So, ich finde das immer, Auch wenn so Leute flexen und die nie trainieren und sagen so, ah, guck mal meinen Arm an. Und ich denke mir so, ja, woher soll da was so, entweder hast du da nie was für gemacht und hast einfach einen guten Arm oder du hast selbstverständlich gar keinen Arm, weil du nie was für machst. Ich finde mal, Talent ist eher auch so eine, ich will jetzt nicht sagen Verpflichtung, aber ja, was ich damit sagen will, Falk hat sich auf jeden Fall jedes Kilo bei der Beuge sehr hart erarbeitet.
Ja, ja.
Und jeden Zentimeter zur Tiefe.
Das stimmt, also als ich Falk hier gesehen habe, wie er gebeugt hat, dachte ich so, okay, gut. Tatsächlich gibt es noch jemanden, der sich noch mehr zusammenfalten muss. Also wirklich, wenn es bei mir Klappstuhl ist, ist es bei Falk Origami.
Der liegt fast parallel zum Boden, ja.
Ja.
Und deswegen meinte ich hätte mich in der Mitte gesehen, so bei Talent oder Voraussetzung. Ich denke, das ist eine ganz gute eigentlich Übersetzung, Voraussetzung so, ne? Aber da kommen wir zum nächsten Punkt. Verletzungsresistenz. Da würde ich mich wieder nicht ganz oben einordnen. Und weiß nicht, Falk, teilen wir uns da einen schönen Platz, oder was?
Wir können uns alle ganz unten einordnen, irgendwie, habe ich das Gefühl. Wobei, Kona hat immer nur so Zwickerchen.
Nee, ich wollte gerade sagen, finde ich gar nicht so. Also ich habe echt bisher noch nicht ganz so viele so größere oder schlimmere Sachen gehabt. Mhm. Inshallah bleibt es so. Klopf auf Holz. Maxi, bitte Holzklopfgeräusch einfügen. aber ja, es sind mal hier und da Kleinigkeiten, aber ich meine, das bleibt auch irgendwie nicht aus, das ist ja auch ganz klar. Irgendwo ist es natürlich auch, selbst wenn es nur ein Hobbysport ist, ist es trotzdem Leistungssport in dem Sinne, dass du deinen Körper wirklich schändest. Und bei mir ist es jetzt halt ne, diese krassen Hüftprobleme, die ich habe, die mich natürlich im Beugen und im Heben ein bisschen stören. Dann war es diese Brustmuskelzerrung, das war auch sehr unangenehm, aber bis auf die Sachen, muss ich sagen, ist es okay. Bei mir sind es dann immer Sachen, die anderweitig zuschlagen, wie ich krieg 6-mal Corona oder ich hab die ärgste Magen-Darm-Krankheit.
Das ist aber halt auch ein Faktor.
Muss Antibiotika schieben.
Gehört auch dazu,
das ist halt auch ein krasser Faktor. Also ich werde quasi, ich werde quasi nie krank.
Ja.
Und hab aber halt immer irgendwelche körperlichen Sachen, so die halt so längerfristig sind und ich, also so eine langfristige Sache und Maxi ist so der Typ, der immer so immer wieder mittelfristige Sachen hat. Hab ich den Eindruck. Also da fetzt es dann so in den Rücken oder in den Hemi oder in den Glut. Dann dauert das so 2-3 Monate, bis das wieder fit ist. Dann geht's 2-3 Monate gut, dann knallt's wieder, dann hast du, also es ist halt so zirkulär. Bei mir ist halt, keine Ahnung, ich habe jetzt das zweite Mal schon mit einer relativ ekelhaften Tendinopathie zu kämpfen und das ist halt, bremst einen halt schon stark aus. Ne?
Das hat ja dann auch wieder was zu tun, ne, mit sehen, wie belastbar sind die oder was hast du für eine Frühbelastung in der Kindheit erfahren, wie dick sind deine Gelenke, was können die ab und würde ich halt unterstreichen, ne? Bei mir waren es immer so, ich meine, mit meiner Schulter ging auch ewig, aber das war wieder eher eine Techniksache. Also es ist extrem multifaktoriell, muss man echt sagen. So, Kona, für dich wieder ein Thema. Muskeln, Muskelwachstumspotenzial, Muskelansätze.
Wieso für mich? Habt ihr keine Muskeln oder was, Jungs? Wieso war das jetzt so?
Also ich bin nicht der jede Show erstmal flexend immer ins Bild kommt und seinen geilen Körper präsentiert. Kriegst jetzt mal Blumen.
Ich weiß nicht, was du meinst, sagt er, während er Doppelbizeps raushaut.
Tiroler Nussöl.
Boah, Tiroler Nussöl. Tiroler Nussöl. ja, also Muskelansätze, Wachstumspotenzial, da habe ich mir tatsächlich, also so Muskelansätze, da habe ich mir jetzt wenig Gedanken gemacht. Aber auch einfach aus dem Grund, weil das kann man eh nicht ändern. Also just get jacked. Ja. Also das ist wirklich so mein Ziel eigentlich gerade. So jacked, wie es geht zu werden. Ende.
Also Muskeln einfach großer Faktor, ne? Und da muss ich ganz klar sagen, bei uns im Verein, da kommen einfach Junioren an, die den basicsten Push-Pull-Leg-Split seit 1-2 Jahren machen und die sehen aus wie fucking Monster. Die haben diese richtigen freaky Quads, wo du einfach so einen riesen Sweep drin hast. Und ich gucke mir den Plan an und die machen halt so einen ganz klassischen Push-Pull-Leg-Plan, wo du mindestens halt, also auf jeden Fall mehr machst als die und das schon viel länger. Und das sieht man halt im Bodybuilding halt sehr, sehr krass. Wenn du dir die ganzen Mr. Olympia anguckst, wie die schon nach einem Jahr ohne Stoff aussahen. Also einfach erste Jahr mal so ein bisschen trainieren und Gas geben. Die sehen halt so aus, wie andere in ihrem Leben nie aussehen werden. Und die Muskelmasse macht sich einfach auch dann im Kraftsport bemerkbar. Oder das Potenzial für Muskel aufbauen. Da gibt's einfach auch einen krassen Unterschied. Also das Gute ist bei Muskeln, das kann man noch am meisten outworken. Da kommt ja immer mehr so die Research zu dem Punkt, mehr ist da einfach mehr. muss man natürlich gucken, ob man es irgendwie wegregenerieren kann, wenn man dann mehr macht. Da würde ich mal generell auch zu den alten Punkten was sagen. Ich würde jetzt mal behaupten, so im Schnitt, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Hebel mal im Schnitt ansetzen, dass wir aber alle relativ noch in der Mitte sind. Also klar hat jeder einen Lift, der schlechter läuft, dafür einen, der besser läuft. Bei mir ist eher so Mittel bei allen. Obwohl ich, vielleicht habe ich auch schon okay Hebel. Aber eigentlich ist das relativ Durchschnitt im Vergleich zur Normalbevölkerung, oder? Ich meine, Verletzungsresistenz wäre auch mal interessant, so euer Take. Falk hat ja echt Pech mit seiner Tendinopathie, ne? Da würde ich schon sagen, er ist da schon irgendwie below average. Aber ich würde sagen, ich und Kona.
Der Esel das, nennt sich übrigens immer zuerst.
Das, ja, das ist so ein Mutti-Spruch, ey. Aber findest du, dass wir, dass Kona, jetzt wir beiden, dass wir jetzt mehr zu strugglen haben als andere, die den Sport jetzt schon 3-4 Jahre machen?
Nee, würde ich jetzt nicht sagen.
Also bei Muskeln würde ich jetzt auch sagen, dass wir alle drei relativ average sind, keine krassen Outlier. Aber auch Verletzungsresistenz, was ich jetzt und du durchmachen, finde ich jetzt nicht so krass ungewöhnlich.
Das stimmt. Da würde ich auch, glaube ich, sagen, da ist es wahrscheinlich eher noch bisher am gesegnetsten von uns dreien.
Ja. Ja. Also, dass da Leute glauben, die haben irgendwie Pech oder sind schlecht nicht für den Sport geeignet, weil die mal verletzt sind oder mal ausfallen, das wollte ich halt einfach ein bisschen betonen. Das ist einfach eher andersrum, dass die Leute, die nie verletzt sind, klar, da gehört wieder viel dazu, ne? Auch vielleicht ein bisschen Achtsamkeit im Training, wie der Trainingsplan aussieht. Aber manche Leute beugen halt mit der größten Scheißtechnik und oder heben halt, ne, mit der größten Scheißtechnik, ja, wo jeder andere halt sofort sich verletzen würde, egal wie lange er sich daran adaptieren versuchen würde. Manche haben einfach da mehr körperliche Resilienz und können dann halt ewig trainieren, ohne sich zu verletzen und müssen auch vielleicht nicht so krass auf die Technik irgendwie achten. Jo, kommen wir zum nächsten Punkt, ne? Und das finde ich auch noch wichtig, so psychologisch. Das ist auf jeden Fall was, glaube ich, was auch extrem wichtig ist.
Also ich glaube, damit steht's und fällt's. Also wenn deine Belastbarkeit, deine mentale Belastbarkeit sehr gering ist, wirst du halt mit, ist völlig egal, wie hoch deine Verletzungsresilienz ist, also irgendwann wird irgendwas passieren. So, das kannst du in jedem leistungsorientierten Sport einfach, kannst du es nicht ausschließen. Beziehungsweise auch mehr oder weniger manifestieren. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja, also schaffst du es, dich der Sache bewusst zu machen und damit zu arbeiten, oder wirst du daran scheitern und zerbrechen? Wie gehst du mit Informationen um? Welche Informationen siehst du als relevant an? Welche Meinungen siehst du als relevant an? Wem vertraust du, wenn es um Trainingsplanung geht? Wie gut kannst du dich an Trainingspläne halten? Das sind alles psychologische und mentale Faktoren, die, ich würde sagen, völlig unabhängig davon, wie gut deine Hebel, deine Muskulatur, deine Verletzungsresilienz ist, dieser psychologische Faktor wird dafür ausschlaggebend sein, wie lang und koordiniert und sinnvoll du den Sport ausüben kannst, und davon abhängig wirst du besser oder halt eben nicht. Das ist ja das, was wir mit Matti letzte Woche besprochen haben. Ne?
Ja.
Dass du hast eine extreme Langlebigkeit in dem Sport, das ist das eine, und zum anderen profitierst du von deinem Trainingsalter. Also je länger du trainierst und je länger du sinnvoll trainierst, desto besser wirst du sein. Und wenn du halt nach 2-3 Jahren schon super gut bist und vielleicht auch der Beste auf der Welt, dann ist gar nicht auszudenken, was du in 10 Jahren kannst, wenn du dabei bleibst und dich nicht schwerwiegend verletzt.
Ich hätte auch sogar gesagt, eigentlich hätte ich behauptet, so die ersten 3 Sachen, so Hebel, Verletzungsresistenz, Muskelpotenzial, sind halt fast noch wichtiger, weil es gibt echt Leute, die eine beschissene Einstellung zum Training haben, habe ich manchmal das Gefühl, aber die halt super weit kommen. Andererseits, wie viele krasse Supertalente haben wir einfach nach 2 Jahren Powerlifting schon verloren? Die halt irgendwie mal deutscher Meister geworden sind, erste Verletzung, erste Schwierigkeiten oder dann halt mal endlich mal auf ihr Level, wo sie competen sollen. Ne? Das waren halt, ich benutze immer so gerne den Vergleich, das sind eigentlich so Bundesligaspieler, die halt in der Kreisklasse rumpimmeln, eigentlich mit wenig Effort und sich kaum anstrengen, halt trotzdem alle abziehen. Aber die sollten eigentlich eine Liga drüber spielen. Die sind dann halt vielleicht, ne, nationale Ebene, Weltebene vielleicht sogar. Und wenn die das dann irgendwann mal angehen und vielleicht denselben Effort reinstecken müssen, wie ihre alten Konkurrenten so, ne, die sie halt easy abgezogen haben, dann müssen sie auf einmal richtig trainieren, ne? Und dann kommen die anderen Sachen wieder zum Tragen, dass man eben auch lange dranbleiben muss, ne? Jede Trainingseinheit nicht überbewerten darf, weil wenn du dich jede Einheit fertig machst, wenn irgendwas nicht klappt, was ja wir, glaube ich, jetzt gehört habt, schon dazugehört, dass man auch viele Rückschläge erlebt, wenn man da einfach nicht eine gewisse Gelassenheit eingeht, dann hört man halt nach 2 Jahren auf, dass man mal Plateaus hat, wenn man damit nicht umgehen kann. Und ja, ist dann vielleicht mal sogar ausschlaggebender als die anderen Sachen.
Würde ich halt absolut genauso unterschreiben. Also wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Powerlifting-Historie in Deutschland, Österreich in den letzten 1,5, 2 Jahren zurückblicken, haben die Leute, die sich als Juniorentalente herauskristallisiert haben, sind jetzt zu 90% einfach weg vom Fenster. Die sind einfach nicht mehr da. So, weil irgendwas war, so vielleicht international schon mal was erreicht und dann war es das und dann reicht das. Oder halt international auf die Schnauze gekriegt oder sich verletzt oder was weiß ich, irgendwie auch auf einer Ebene, die jetzt mit dem Powerlifting, also mit dem reinen Wettkampfsport an sich überhaupt nichts zu tun hat, also vielleicht irgendwas Geschäftliches zum Beispiel, sich ein bisschen vermessen haben und sich dann komplett aus der Szene zurückziehen und dann kein Faktor mehr für die Sportentwicklung sind. Ist alles passiert. Aber ihr könnt mich gern korrigieren, wenn ich da falsch liege.
Nee, total. Also, ja, das sind, man merkt halt, ist auch schon viel, ein vielschichtiges Thema. Kommen auch noch so Sachen dazu, wie gut die Auffassungsgabe ist, ne, wie schnell man so technische Sachen umsetzen kann. Da merke ich auch, dass ich da halt sehr von der Musik damals profitiere und vom Schlagzeugspielen so Feinheiten zu achten und zu analysieren. Und ja, also wenn man letztendlich eine gute Seite, die empfehle ich euch mal, packe ich in die Shownotes, die heißt strength.varuna.fit und die analysiert einfach komplett Open Powerlifting. Da kann man dann seine Gewichtsklasse mal auschecken und dann sieht man in jedem Lift, wie man am Durchschnitt aller Competenden, also das sind nur Leute natürlich, die bei Open Powerlifting mal ein Meet gemacht haben, die werden dann noch ein bisschen durchgefiltert nach ob es nur Token-Lifts waren, die fliegen dann raus oder ob da eine Verletzung erkennbar ist, dann wird das rausgefiltert und dann kann man sich ungefähr einordnen, wo man am Durchschnitt liegt und ich sag mal gleich, wir sind halt alle über dem Durchschnitt, das wird dann so gemessen an Standard-Deviations, wie viel man da drüber ist und wir sind alle eine halbe oder eine ganze eigentlich drüber, das heißt, eigentlich sind wir schon überdurchschnittlich und die meisten meiner Trainees, die halt manchmal strugglen und sagen, oh, ich bin so schlecht und alle anderen machen Fortschritt oder so, die zeige ich dann gerne mal die Seite. Da steht dann nämlich auch für die Standardabweichung eine bessere Erklärung in Prozent, also unter den wie viel besten Prozent man sich bewegt. Und dann sind Leute, die sagen so, gefühlt machen alle anderen Fortschritt und ich werde nie stark, sage ich dann, ey, von allen Leuten, die Wettkämpfe machen, bist du in den oberen 30% oder so. Und das vergisst man echt total oft, ne? Das ist halt nochmal 70% der Leute, nur Leute, die halt schon Wettkämpfe machen, ne, nochmal schlechter sind. Mhm. Also da macht halt wieder ne, Instagram einen riesen Einfluss. Da sollte man so ein bisschen Reality-Check machen.
Es wäre natürlich auch mal interessant, so ein bisschen irgendwie mit einem Medienwissenschaftler über sowas zu sprechen, der sich vielleicht auch mit eben solchen Phänomenen auseinandersetzt. Weil ich finde es super interessant und wir haben es ja auch schon oft hier besprochen, wie sehr Social Media eigentlich deine Selbstwahrnehmung trübt.
Okay, damit haben wir das Thema, glaube ich, jetzt ziemlich ausführlich auseinandergenommen. Also war aber sehr interessant und ich glaube, jetzt kann sich auch jeder mal selber vielleicht so ein bisschen dabei mit einordnen und vergleichen und kann unsere Punkte nachvollziehen, kann sich selber mal so ein bisschen objektiver betrachten, wo er sich denn da so findet. Gut, die nächste Frage war, das fand ich auch interessant, denn das ist so ein bisschen so eine Gamble-Frage. Wer wird in 2 Jahren die Dots in Deutschland anführen? Ja, in 2 Jahren ist natürlich, sind noch 2 Jahre hin, ne? Gut gerechnet. Vielleicht sollten wir das mal unterteilen in einmal Männer und einmal Frauen.
Können wir machen.
Wir haben ja jetzt immer noch die stärkste Person im BVDK, ist ja immer noch Sascha Stendebach mit 550 Dots oder fast 551 Dots. Danach kommt Josh und Jona Wiendiek. Das ist so die Top 3. Und bei den Mädels ist es einmal die gute Clara Isabel Häberer. Kennen wir die? Die kennen wir. Shoutout an Falks Schnecke. Dann haben wir Lea
Athletin, Schrein. Wir sind hier im professionellen Kontext.
Athletin?
Ja.
Entschuldigung. Dann haben wir natürlich noch Lea Schreiner auf der 2 Und die Helena Mariella Decker auf der 3. Das ist so unsere aktuelle Top 3 in Deutschland. Aber was denkt ihr? Wie sieht's in 2 Jahren aus? Also mit Sascha Stendebach vielleicht nicht mehr. Vielleicht wird da Josh dann die Liste anführen, kann ich mir gut vorstellen. Weil da schaut Training wirklich eigentlich immer sehr, sehr gut aus. Der hat sich auch wirklich über die letzten Wettkämpfe eigentlich immer von in Dots steigern können, wenn ich mir das gerade so anschaue. Also total gesteigert, Dots gesteigert. Das ist, glaube ich.
Der ist echt ein Silent Worker.
Optimal, ja. Ich schreibe auch viel mit Josh auf Instagram. Also auch sehr lustig. Und er gibt da auch manchmal hier und da ein paar Einblicke. Ja. Das denke ich mal zumindest, weil ich glaube, also für Jona wird es natürlich schwierig. Das müssten nochmal, ich sag mal, bei Josh sind es jetzt 12 Dots, die fehlen, 14 Dots, die fehlen. Und 14 Dots auf so einer hohen Leistungsebene sind natürlich schon mal eine Ansage. Ich meine, der wird jetzt natürlich auch trotzdem stärker, vermutlich. Und ja, Josh aber natürlich genauso. Also da steckt noch viel Potenzial drin.
Du kannst ja im nächsten Jahr nicht mal voraussagen, weil so viele Junioren einfach nachkommen. Und das muss man dann auch sehen, ne? Josh ist halt 38, Jona haben wir mit 22, Bjarne 22 und es gibt halt so viele junge Athleten, die da jetzt auch schon an der Spitze nagen. Ich glaube, da wird einfach noch extrem viel passieren. Falk hat da bestimmt nähere Insights.
Ja, ich will auch das mal kurz ein bisschen narrow down betrachten, weil wir können ja natürlich auch nur über die reden, die wir kennen und wir wissen jetzt nicht, also wie gesagt, 2 Jahre sind echt eine lange Zeit und da kann wirklich noch viel passieren. Deshalb müsste man es auf jeden Fall in der Hinsicht nachsehen, dass wir da jetzt nicht dass wir nicht mit Hendrik Becker hier sitzen, der schon die nächsten 3 Generationen durchgescoutet hat. Also
Shoutout Hendrik.
Shoutout. Ich würde für meinen Teil, glaube ich, auch erstmal so eine ungeordnete Top 3 erstellen bei beiden Kategorien und würde bei den Männern sagen, dass die sich aus Jona, Bjarne und Josh zusammensetzen wird.
Also in der Reihenfolge Jona, Bjarne, Josh oder?
Kann ich nicht sagen. Also okay. Ihr habt halt, also beziehungsweise du, Kona, hast halt wirklich einen validen Punkt, ne, dass Josh halt immer noch Progress macht. Klar ist der schon relativ alt, aber der macht halt immer noch Fortschritt und ist halt auch ein sehr talentierter Lifter und hat, glaube ich, auch noch nicht alle Kapazitäten ausgeschöpft. Deshalb kann es natürlich passieren, dass da noch einige Dots draufkommen. Jona muss halt wirklich mal ein krasses Meet auf die Beine stellen. Der muss halt wirklich ein 9 von 9 Meet hinlegen, ja. Was auf das er wirklich gut vorbereitet ist. Und dann müsste der eigentlich allen wegrennen. Und Bjarne macht jetzt gerade den Progress, den er eigentlich schon lange braucht. Und ja, wird sich halt auch irgendwo dort oben an siedeln. Bei den Mädels, ob es in 2 Jahren noch so ist, weiß ich nicht, aber ich sehe jetzt erstmal nicht, dass irgendjemand Isa da von der 1 stoßen kann, potenziell. Ich wüsste nicht, wer. Mara Hames haben wir ja gar nicht besprochen. Müsste, wenn sie halt auch mal einen guten Wettkampf hinlegt, würde sie Lea überholen. Also sehe ich da auf jeden Fall, und die hat, also es hat auch weit weg von ihrem Potenzial trainiert, würde ich sagen, jetzt die letzten Jahre, und das pendelt sich jetzt erstmal so in den letzten 6 Monaten ein.
Ja, jetzt kommt gerade richtig bei ihr, das ist ja insane, wie das Training läuft.
Genau, und deshalb wirklich sehr, kann man sehr gespannt sein, was da passiert.
Ich würde dann noch Melanie Würz ergänzen, die habe ich jetzt zum ersten Mal performen sehen in live bei der LM in Niedersachsen. Also Grüße gehen raus, das war wirklich übelst Performance, 500 total in der 69er und das mit einem 231 Kilo Deadlift. Das ist einfach
gestört.
Übel krank.
Komplett gestört.
Und wenn man den sieht, dann weiß man auch, woher das kommt. Da ist wirklich technisch, sitzt einfach alles. Es war ja auch ein Gamble, ich glaube zur DM hat es an der Griffkraft gehapert. Und da hat es dann wirklich funktioniert und das ist schon echt beeindruckend. Also ich muss sagen, es gibt ja da manche, die sehen halt aus wie Schränke, aber ist jetzt bei ihr nicht der Fall und sie beugt aber halt trotzdem ihre 176, ihr 93 Kilo gedrückt. Das ist schon, also die holt echt alles raus und man sieht ja auch den Sprung zu den letzten Meets. Also ich denke, da wird es auch noch spannend, was da passiert. super bescheiden und macht einfach die Arbeit und wird halt immer stärker und stärker. Das ist schon krass.
Auch da an der Stelle Shoutout an Basti Preine.
Ja, auf jeden Fall.
Der dafür die Planung verantwortlich ist. Vielleicht können wir den hier auch mal in die Folge holen und die ein oder andere Sache mit ihm besprechen. Auch großes Powerlifting Brain, würde ich sagen. Melanie Witz würde ich mich auch anschließen.
Das auf jeden Fall so unsere Aussichten, aber vermutlich wird es sowieso alles ganz anders kommen und irgendein kompletter random Newbie-Powerlifter zieht aus dem Hut einen 400-Kilo-Pull und drückt 300 und wir alle so, wow, das unsere Einschätzung.
Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Okay, die nächste Frage ist, wer ist oder wer sind eure größten Coaching-Influences?
Ich weiß gar nicht, wie fern wir es schon mal besprochen hatten, wahrscheinlich mal drauf eingegangen. Ich meine, indirekt per Formotion, so wurde ich halt am Anfang gecoacht. Also wir reden jetzt mal über wirklich Powerlifting-spezifisches Training, würde ich sagen, sonst wird das sehr lang. Und jetzt bin ich ja wieder zurückgegangen. Jetzt muss man aber sagen, vieles von dem, was Performotion macht, das habe ich jetzt über die Jahre gelernt, kommt ja auch von PRS. Das heißt, da ist einfach ein ganz großer Einfluss Steve DeNovi PRS. Ich muss aber auch sagen, wenn das ja eher so Mikrozyklus-optimierendes System ist, habe ich jetzt nochmal bei TSG viel über so professionelles Verhalten, über Volumen generell, wie man das quantifiziert, auch generell, wie man vielleicht so ein bisschen Trainingspläne quantifiziert gelernt. Und noch eine Sache, die ich auch bei TSG gelernt habe, die mir vielleicht bei PRS auch ein bisschen fehlt, dieses Keep it simple, dass man nie ein Programm komplizierter macht, als es sein muss, damit man auch nachvollziehen kann, was hat funktioniert. Das finde ich da einfach auch noch einen guten Einfluss.
Ja, also ich muss auch sagen, das ist auch das, was mich bisher von allen Sachen am meisten A interessiert hat, weil es sehr reliabel oder möglichst reliabel ist, beziehungsweise du suchst einfach nach reliablen Sachen, nach Sachen, die sich wieder verwerten lassen, nach Sachen, die einfach so ein bisschen so einen roten Faden geben. Das ist ganz cool. Und das sind auch einfach, wie Maxi das gerade schon mal gesagt hat, Sachen, die recht simpel sind, aber einfach drauf abzielen zu funktionieren. Und das, finde ich, ist das Wichtigste einfach, dass du es wirklich nicht verkomplizierst. Und das macht man, oder ich glaube, das macht man gerne im Powerlifting oder generell im Kraftsport, wahrscheinlich auch einfach durch Social Media geschuldet, weil jeder will so ein bisschen rausstechen. Und deswegen wird es dann lieber verkompliziert. Und dann stichst du schon heraus, wenn du sagst, nee, mach's lieber einfacher, keep it simple. Aber da bin ich auch voll dabei. Also das ist kein krasses Hexenwerk, wenn man sich mal Planungen anschaut von anderen Sportarten, von Olympiasportarten, von anderen, egal was es ist, Sportarten, dann ist so eine Wettkampfaufteilung für das Jahr, so eine Wettkampfplanung viel, viel komplizierter als so ein bisschen paar Triples, dann paar Doubles, dann paar Singles schieben. So, also da steckt viel, viel mehr drin und auch viel, natürlich mehr Skills, die im Powerlifting gar nicht wichtig sind. Dementsprechend schließe ich mich Maxi eigentlich komplett bei dieser Frage an. Wie ist es bei dir gewesen, Falk? Oder wie ist es bei dir?
Ja, ich bin tatsächlich nicht so der Fan davon, dieses Name-Dropping zu betreiben, weil ich mir denke, okay, also ja, weiß ich nicht, will mich ja nicht unterordnen, aber ich glaube, so die ersten größeren Einflüsse wären Alex Pürzel gewesen bei mir. Logischerweise auch direkt Benchboy, also Maxi Zinner, von dem ich so viel über das Thema Feedback-Systeme gelernt habe und adaptiert habe und gemerkt habe, wie wichtig das eigentlich ist. Ja, logischerweise auch Performotion. TSG logischerweise auch. Und ansonsten versuche ich da halt möglichst meinen eigenen Film zu fahren. Aber jetzt auch gerade, nachdem wir jüngst mit Alex Pürzel gesprochen haben, auch über das Thema General Preparedness, versuche ich mir auch da wieder ein bisschen mehr mit abzuholen.
Ja, aber wo du gerade hier General Preparedness ansprichst, können wir ja gleich zur nächsten Frage ganz gut überleiten. Wettkampfnahe versus wettkampfferne Trainingsplanung. Ich denke mal, Gemeinsamkeiten haben wir da sehr viele, also im Sinne von wettkampfnahe und wettkampfferne Phasen. Aber wir können ja mal wirklich überlegen, was sind so Unterschiede? Wie planen wir direkt nach einem Meet? Wie planen wir direkt vor einem Meet? Was sind da so die größten Sachen, die sich ändern?
Ich muss sagen, die Frage finde ich, also ich fand sie eigentlich ganz cool. Sie ist aber eigentlich meiner Meinung nach recht schnell zu beantworten. Nämlich im Endeffekt ist es, wenn es Wettkampf ferner, naher wird, einfach mehr Spezifität. Das hat man ja auch nochmal mit dem Podcast mit Alex Pürzel bequatscht. Wer sich das nochmal reinziehen will, war auf jeden Fall eine coole Folge.
Und auch mit Matti letzte Woche.
Ja, stimmt. Da hat man so, ja, wir haben so coole Gäste.
Also wir sprechen eigentlich jede Woche drüber, irgendwie.
Und sonst muss ich aber sagen, und das ist leider wirklich bei vielen Fragen, es ist super individuell. Also ich habe von jetzt gerade zum Beispiel bei jemandem zweimal Singles in der Beuge im Peking gerade die Woche und super, super spezifisch bis hin zu, wir haben immer noch Halber Sechser in den Wettkampf auch mit in der letzten Woche drin gehabt, weil das einfach in den Wochen davor super geklappt hat. Dementsprechend individuell kommt drauf an, ist leider ja immer eine sehr nervige Frage, aber ich glaube, da sieht man mal wieder, dass das Coaching was Individuelles ist und was wenig verallgemeinert ist.
Nervige Antwort meinst du?
Nee, nervige Frage. Nervige Antwort.
Ja, stimmt, nervige Antwort. Also eine Sache, die mir direkt einfällt, die glaube ich auch ganz gut anwendbar ist, vor dem Wettkampf würde ich wenig neue Sachen ausprobieren. Also wenn ich vor dem Wettkampf was ändern würde, dann müsste das schon einen sehr starken Grund haben und es müsste so schlecht laufen, dass ich sage, okay, lass uns lieber was Neues probieren, was wir nie gemacht haben oder eine krasse Änderung machen, weil es so schlecht läuft, es kann nicht schlechter werden. Also ist auch schon mal passiert, ne? Aber wäre jetzt eher die Ausnahme. Und wenn ich irgendwie Ideen habe, was Neues zu probieren oder irgendwas zu verbessern, was vielleicht schon gut läuft, dann habe ich für mich gesagt, das mache ich nicht mehr vor dem Wettkampf. Wenn da was gut läuft, dann behalte ich es genauso bei. Und nach dem Wettkampf ist so ein bisschen die Phase, wo man experimentieren kann. Ich war jetzt auch nie so ein Riesenfreund von extremer Offseason. Und ich meine, haben ja alle gesagt, wir sind über das Jahr, haben wir immer einen gewissen Grad oder einen hohen Grad von Spezifität drin und fangen jetzt nicht an, direkt nach dem Meet alle Topsätze rauszuwerfen und jetzt irgendwie Zehner zu machen in Haiwa nur noch. Aber ich muss sagen, auch so psychologisch, ich traue mich noch nicht so ganz, aber bin ich immer mehr am Überlegen, doch etwas andere Blöcke direkt nach einem Wettkampf zu fahren. Also wirklich so eine richtige Offseason mal, vielleicht nur für einen Block zu machen. Mhm. Einfach, dass die Leute wieder Bock kriegen auf Singles ballern. Auch ein bisschen mehr vielleicht die Strukturen entlasten. Und ja, da bin ich immer mehr am Überlegen, aber es wird jetzt nie so einen krassen Ausmaß annehmen, wie das jetzt irgendwie früher üblich war.
Ja, ich schließe mich einfach mal an.
Kommt natürlich auch sehr auf den Coach an. Also ne, manche sagen, hey, ich habe jetzt einfach Lust, wirklich super, super unspezifisch zu trainieren, vielleicht nach einem Wettkampf und super spezifisch zu trainieren zu einem Wettkampf. Vielleicht ist es so ein Mittelmaß, also da gibt's wirklich keine fixe Antwort. Dann hatten wir hier noch die Frage, die fand ich auch sehr interessant. Wie viele Sätze pro Woche programmt ihr Accessories? Also vielleicht so einzeln aufgeteilt. 8 Trizeps, 5 Bizeps, 20 Brust. Ihr wisst, was ich meine? Mhm. Vielleicht so ein Mittelmaß. Und ob ihr jetzt irgendwelche krassen Ausreißer habt. Weiß nicht, wie es da so aussieht und vielleicht auch warum krasse Ausreißer sind. Ja, haut mal raus.
Eigentlich so der größte Faktor ist, wie viel Zeit haben die Leute? Ich habe halt ein paar Leute, die trainieren nur dreimal und da ist es halt wirklich schwer, Sachen unterzukriegen. Also da muss da manchmal ein bisschen weniger Schulterrücken, was weiß ich, mit rein, damit ich halt genug Volumen noch für die Brust reinkriege zum Beispiel. Das wäre so Sachen, die ich zuerst gucken würde, ne? Das Beinvolumen stimmt, das Volumen für die Brust stimmt. Dann halt das nächste wäre, glaube ich, so Trizeps. Und dann, was so hinten ansteht, eher ein paar Sätze Schultern, paar Sätze, also Rücken versuche ich auch immer drin zu haben. Ich will jetzt einfach mal sagen, so ein Standard, dass man eine Orientierung hat, sind so an zwei Tagen jeweils drei Sätze. Falk hat ja auch schon mal erzählt, dass er so eher an drei Tagen so drei Sätze hat, ne? Und ja, Brust versuche ich so an zwei Main-Tagen eigentlich zwei, drei Sätze nochmal in einer unspezifischen Übung reinzunehmen, auch für den Trizeps nochmal drei Sätze oder so. Ich glaube, das wäre so ein General Guideline, ne? Und Bizeps, so präventiv. So, was fehlt noch? Hamstring, gibt es auch mal Curls, aber da denke ich lieber das meiste durch Deadliften und ADLs ab. Aber meistens so zwei Sätze präventiv sind halt immer drin. Ich habe jetzt aber keinen, wo ich krass viel Hamstring-Curls mache, mehr als drei Sätze. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Ja, schließt sich eigentlich ganz gut mit dem, was ich mache.
Ja, ich muss auch sagen, die größten Outliers habe ich eigentlich mehr so im Bereich Oberkörper-Sachen. Also jetzt, was super war bei einem, da waren immer so Lockout-Probleme wirklich. Und da war ich immer so, okay, kommt das wirklich von, einem schwachen Trizeps, kommt es vielleicht von einer falschen Bank-Positioning, was auch immer, dann haben wir wirklich jetzt 3 Blöcke sehr viel Trizeps geballert. Also 2-mal die Woche. Ach, ich glaube, das waren insgesamt dann, ich glaube, 12 bis 15 Sätze, so in dem Rahmen. Ich glaube, irgendwie sowas.
Geil. Der Typ hat auch bestimmt schon einen 50er Ärmel, Alter, oder?
Verschiedene Rap-Schemen, Dropset-Schemen und sonst was. Schematen.
Schimpansen.
Und tatsächlich hat es wirklich was gebracht, das wirklich nach oben zu fahren. Also das ist viel, viel besser geworden, viel, viel konstanter geworden und auch viel weniger so, kennt ihr das, wenn Leute irgendwie so runtergehen und so richtig shaky mit den Ellenbogen unten auf der Brust sind. Das ist tatsächlich auch besser geworden, fand ich sehr interessant zu sehen. Weiß nicht, ob das direkt über den Trizeps oder diese Trizepsarbeit gekommen ist oder eher davon, dass da einfach sehr viel generell Drückarmvolumen passiert ist, ob es einfach so ein Zusammenhang ist, aus allem so ein bisschen. Aber ja, das war sowas, was super funktioniert hat. Ansonsten, ja, das, was Maxi gesagt hat, ist, glaube ich, eine gute Range.
Ich habe noch ein kleines, wie nennt man das, eine Freudenrede für die Arme. Ich habe sowohl bei PRS als auch neulich beim Podcast von Joe Stanek gehört, dass die jetzt immer mehr Accessories, vor allen Dingen auch für die Arme machen, gar nicht so aus muskulären Gründen. Das ist dann eher so ein netter Nebeneffekt.
Sondern eher so aus plastisch-optischen Gründen, ne?
Ja, um die Gegner zu einzuschüchtern, ja, auf dem Wettkampf. Nee, und zwar einfach Schultergesundheit und einfach die passiven Strukturen aus verschiedenen Winkeln belasten. Achten die wohl sehr viel drauf, dass die jetzt nicht nur generell Arme trainieren, sondern halt vor allen Dingen zum Beispiel jetzt Curls haben, die über dem Kopf stattfinden, hinter dem Kopf, seitlich, genauso bei den Trizepsübungen, dass man auch zum Beispiel die Brust in einer verkürzten Position mit so Press-Arounds trainiert oder auch in einer extrem weiten Position mit normalem Fleiß, dass die das eher alles aus einem Reha- oder Prehab-Aspekt angehen, dass man da für ja, Gesundheit der passiven Strukturen, Schultern und so weiter viel macht. Also da versuche ich jetzt auch immer mal ein paar coole fancy Curl-Übungen reinzunehmen.
Shoutout auch an Owen.est für diese fancy Curl-Übungen, die ich habe. Und tatsächlich fühlt sich meine Schulter sehr gut an. Also ein All-Time-Schulter-Gesundheit-High, das ich gerade habe.
Einfach Arme trainieren, geil.
Ich denke, das waren auf jeden Fall jetzt eine Stunde lang sehr gute, sehr viele Q&A-Fragen. Wir heben uns natürlich auch noch ein paar auf für die nächste Folge, denn da können wir wieder ein paar am Ende nochmal rauspicken. Ein paar, die jetzt nicht ganz so viel oder so groß zu beantworten sind. Hier war noch das Kommentar, wollte einfach nur sagen, dass ihr zuckersüß seid. Danke, das wissen wir natürlich. Haha. Maxi ist schon ganz rot geworden. Und natürlich noch die Frage, warum ist die Qualität eures Podcasts so gut im Gegensatz zu anderen? Auch das liegt wieder an unserem lieben Maxi, der sich hier wirklich in den Ton reingräbt, um maximale Leistung aus unseren Aufnahmen herauszuholen.
Den habe ich noch nie gehört.
Das war mir klar, das habe ich extra so gemacht. Nein, aber das freut natürlich, dass auch die Qualität bei euch ankommt. Das ist nämlich super wichtig, dass sowohl der Inhalt als auch die Qualität top sind. Danke auf jeden Fall fürs Q&A. Wenn ihr natürlich wieder ein paar Fragen habt, schreibt die gerne entweder mir, Kona_dhfalk.incredible oder Maxi Producer auf Instagram. Und damit verabschiede ich mich zumindest schon mal, übergebe das letzte Wort meinen lieben Kollegen und wünsche euch einen wunderschönen Tag, ihr Mäuse.
Bis nächste Woche.